Herzlich willkommen zum Party Possible Podcast Wochenrückblick mit deiner Gastgeberin Nadine Dorau.
Nach einer gefühlten Ewigkeit nehme ich dir mal wieder einen Podcast auf. Und woran liegt das, dass so viel Zeit vergangen ist? Es ist so viel los gewesen. Und aus diesem Grund habe ich gedacht, wir machen keinen Podcast über das Weltgeschehen, sondern wir machen einen persönlichen Podcast, was bei mir so in der letzten Woche los war, wenn ich alle, ich glaube, 3 Wochen, wo ich mich nicht gemeldet habe, hier über diesen Channel zusammenfasst, dann sitzen wir hier gemeinsam, ich weiß nicht, 4 Stunden vielleicht. Also lass uns einmal über die letzte Woche reden. An dem vergangenen Mittwoch bin ich nach Forchheim gereist, weil ich dort für das Wirtschaftsministerium, was mich unglaublich gefreut hat, einen Workshop gegeben habe. Wir beginnen aber nicht am Montag, wir beginnen ein bisschen weiter vorher, nämlich mit dieser Vorarbeitungszeit. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Bei mir ist es so, ich habe ja keine Fließbandarbeit. Das heißt, all das, was ich, wenn ich weg bin, muss ich ja vor- und auch nacharbeiten. Das bleibt leider nicht liegen. Und das geht, oder ja, es bleibt liegen und es geht einfach nicht so vorbei wie am Fließband. Es erledigt kein anderer. Es wird nicht von den Heinzelmännchen erledigt, obwohl ich jeden Morgen darauf warte. Sogar in 2025 noch nicht. Das heißt, die Zeit, bevor ich verreise, ist sowieso immer schon einmal ganz schön stressig im Sinne von viel zu tun. Stress macht man sich selber, das weiß ich. Und trotzdem ist natürlich diese Auslastung, das heißt das Vorarbeiten und auch der Kopf, der hier mitspielt. Ne? Bist du weg? Läuft denn alles? Ist alles abgearbeitet, was du vorher noch erledigen wolltest? Kannst du guten Gewissens fahren? Und. Das ist kein Stress im Sinne von hausgemachten Stress, wo ich ja wirklich oft sage, Stress macht man sich selber, wenn du alles in Ruhe durcharbeitest, dann klappt das und dann braucht es auch keinen Stressfaktor dazu. Ich würde mal sagen, es ist einfach eine Herausforderung, alles so vorzubereiten, dass wir selber in unserem Kopf sagen, okay, jetzt kannst du wirklich fahren. Und ich würde sagen, das hat sich einfach in der Woche vorher natürlich schon abgezeichnet, dieser Mehraufwand, diese Mehrarbeit. Der Montag hatte dann seinen Höhepunkt darin, in den Vorbereitungen für die Woche, in der Vorbereitung der Workshops. Denn ja, es war nicht nur einer. Am Mittwochvormittag haben wir auch ein ganz wunderbares Teambuilding-Event, also auch das Erklären, die Keynote zu diesem Event gegeben bei uns in der Schmeckerei und dazu die IHK begrüßt. Das heißt dann immer, so eine doppelte Aufgabe, einmal auf der Bühne mit einer Keynote und einmal natürlich das Kümmern um das leibliche Wohl. Das war auch an dem Mittwoch. Am Dienstagabend, genau einen Tag vorher, hat mein Sohn seine Arbeiten bzw. alle Kinder der Klasse, ach, ich darf ja gar nicht mehr Kinder sagen, die Jugendlichen der Klasse, die Arbeiten im Sozialpraktikum vorgestellt, die sie im Januar gemacht haben, wo natürlich auch wir alle waren, weil das so spannend ist und so interessant ist, sein Kind einfach auf eine ganz andere Weise zu sehen, nämlich im Berufsleben und das dann auch fernab von zu Hause, hunderte Kilometer entfernt in Bayern und dann über einen sozialen Beruf, den ich als sogar sehr, sehr anstrengend empfinde und dann gar nicht aufgrund der Arbeitszeiten, was ja auch schon eine Herausforderung ist für Kinder, die ja nun mal gewöhnt sind, gerade sehr, sehr viel zu sitzen. Das kommt einfach dann nochmal obendrauf. Also dieses Stehen, dieses Arbeiten am Menschen in einem sozialen Beruf, nämlich in einem Heim für demenzkranke Menschen. Für und mit alten Menschen und diese, ja, ich würde sogar sagen, seelische Belastung, dieses Mitempfinden, wenn eine Frau zu dir sagt, ja, aber können Sie mich jetzt bitte nach Hause bringen? Ich möchte doch nach Hause, hier ist doch nicht mein Zuhause. Da kann ich schon sagen, das wird mir und das ist auch bei allen Kindern zu Hause gekommen, die in unterschiedlichen Heimen waren und auch in unterschiedlichen Pflegeeinrichtungen waren, die sich doch im Einzelnen oft geähnelt haben, natürlich wahnsinnig herausfordernd und absolut anders als das, was im Schulalltag passiert und dann ja noch diese hunderte Kilometer entfernt. Das heißt dann, zumindest zu einer Mahlzeit, sich darum selber zu kümmern. Das heißt dann auch mit den Jungs, die gemeinsam mit meinem Sohn gefahren sind, ein soziales Miteinander zu haben, zu pflegen, Rücksicht zu nehmen, darauf zu achten. Und jetzt sind diese Jungs von Natur aus, ich würde gar nicht sagen von Haus aus, also ich, bei meinem Kind kann ich sagen, der ist von Natur aus unglaublich rücksichtsvoll, unglaublich sozial, unglaublich im Wir anstelle dem Ich und außerdem natürlich noch durch seine schulische Laufbahn, denn es ist mit seinen 17 Jahren nicht das erste Praktikum, was er macht, auch dementsprechend geprägt, mit anderen auf anderem Raum fern der Heimat klarzukommen. Und hier die Erfahrungen dieser Jugendlichen zu hören und natürlich im Besonderen, was soll ich da sagen, von meinem Sohn, der auch die ganze Präsentation und die Vorarbeiten für alle gemacht hat, wo ich wahnsinnig stolz drauf bin. Ja, all das zu sehen ist natürlich etwas ganz Besonderes. Aus diesem Highlight an dem Dienstagabend sind wir dann schon in das nächste Highlight, genau an dem Mittwoch, geschlittert, gestolpert, das hört sich alles so unprofessionell an, gegangen. Alles natürlich hochgeplant, hochstrukturiert, denn sonst würde es nicht funktionieren, sodass wir das Event von der IHK, das Unternehmertreffen, über das Thema Teambuilding, was so sehr wichtig ist und auch wahnsinnig interessant ist, wie sich das im Laufe der Jahre, der Jahrzehnte verändert hat, nämlich je nachdem, in welchem Weltgeschehen wir gerade sind. Ich würde für meinen Teil sagen, das letzte Mal, dass die Welt mir unbekümmert vorkam, war 2006, zumindest für mich hier in Deutschland, mit den Fußballspielen der WM, also unser 2006 Sommermärchen. Und danach folgten doch so viele Kurskorrekturen, Börsencrashes, so viele Kriege, wo wir Menschen aufgenommen haben, so viele Ungerechtigkeiten und sei es Corona oder auch jetzt wieder die Inflation, die wir tragen, sind messbar an dem, was Menschen gerade brauchen, auch von ihrer Firma, auch im Teambuilding. Hätte ich 2000 noch gesagt, dass viele eine unglaubliche Freiheit brauchen, ist es jetzt eher so, dass ich finde, dass die Firma einen Safe Space bieten muss seinen Mitarbeitern. Dass wir es als Safe Space, als Unternehmer zeigen, dass wir in all den Katastrophen, die auf der Welt passieren, hier unsere Werte, unseren Stand, unsere Firma hochhalten. Dass ein angenehmes Miteinander und wirklich eine Souveränität im Auftreten, in der Gemeinschaftlichkeit, in der Gemeinsamkeit unserer Firma, und das ist ganz egal, welche Firma wir nehmen, repräsentiert wird. Und damit einhergehend sind dann natürlich auch die Team-Events. Es geht nicht mehr um Bestimmen, es geht um Abstimmen. Und das ja schon, wenn wir über die Team-Events überlegen, wenn wir über den nächsten Workshop überlegen, wenn wir zu unserer Weihnachtsfeier mit unserer Firma überlegen, als Unternehmer, ob wir lieber essen gehen oder ob wir ein Escape-Spiel machen oder ob wir allesamt zusammen vielleicht ins Neujahrskonzert gehen, anstatt des normalen Weihnachtsessens, der normalen Weihnachtsfeier zu geben. Und diese Innovation des offenen Denkens, und das sage ich tatsächlich als Innovation, ist leider heutzutage stark eingeschränkt dadurch, dass viele es nicht verstehen, eine Freiheit, ein offenes Denken zu geben und trotzdem eine Sicherheit in ihrer Firma zu geben. Ich sage also abstimmen statt bestimmen. Und das hört oder fängt bei den Feierlichkeiten, bei den Workshops, bei den Seminaren an. Das, was sehr oft gewünscht wird und das, was auch bei uns in der Schmeckerei, im Lernwerk viel mehr gebucht wird als gewöhnliche Weihnachtsfeiern, also was früher ganz normal war, ein Catering entweder in die Firma oder zu einer gebuchten Location zu liefern oder aber eine geschlossene Gesellschaft in der Schmeckerei zu haben, wo es um ein gutes Essen, um einen Austausch miteinander ging, ist heute längst überholt. So haben wir die meisten Buchungen eben nicht für reinweg das Essen, sondern für die Kochevents, gemeinsames Erarbeiten eines ganzen Gerichtes. Was macht das in einem Team? Wir fügen unterschiedliche Zutaten zu einem Gaumenschmaus zusammen. Wir haben einzelne Positionen wie in einer Firma und das große Ganze ergibt dann erst das Gericht, das große Ganze ergibt dann erst das Bild. Seit etwa 2 Jahren Ja, das muss angefangen haben. So nach der Corona-Zeit wird immer mehr, und das hat mit dem Sozialabgleich in der Corona-Zeit zu tun, dass wir uns vor den Bildschirmen kaum mehr im Miteinander hatten. Also dass wir natürlich durch die ganzen Restriktionen, heißt es so, ich glaube ja, verloren haben, im Miteinander sozial zu funktionieren. Was ganz, ganz normal ist, was wir im täglichen tun, dann vor unseren Bildschirmen im Zoom, in der Heimarbeit, nicht mehr konnten. Respektvoll miteinander umgehen, im Wir-Sein anstelle im Ich-Sein. Und so haben vor etwa 2 Jahren, das war dann tatsächlich so nach der Corona-Zeit oder als diese so langsam zu Ende ging, ist es viel präsenter geworden, dass unsere Kniggy-Events so sehr gebucht wurden. Nämlich das Miteinander zu fördern, gemeinsam natürlich an einer großen Tafel zu essen und auch ein 5-, 8-, 10-Gang-Dinner zu sich zu nehmen und zu genießen. Aber dabei auch zu schulen, wie geht das eigentlich richtig? Und da gehört so vieles zu. Da gehört nicht nur zu, wie du richtig Messer und Gabel sprichst. Und das habe ich ist mit Messer und Gabel ist. Und da spreche ich so oft an, dass es Knigge genau darum eben nicht ging. Knigge ging es um das Miteinander. Eins der repräsentativsten Aussagen und Zitate von Knigge ist: Da, wo meine Freiheit endet, da beginnt die deine. Meine Freiheit endet da, wo die deine beginnt. Oder auch Menschen möchten unterhalten und nicht unterrichtet werden. Und all das führt in unseren Knigge-Events natürlich dazu, dass hier das Miteinander gestärkt wird. Ja, ich sage auch, wie man Messer und Gabel richtig ist. Ich sage auch, warum der kleine Finger nicht vom Glas abgehalten werden sollte. Und wir erklären in dem ganzen Knigge Fine Dine Eating, in diesem begleiteten Dinner, natürlich die Intention von Knigge, aber auch ganz viel Tischknigge, wie die Serviette hingelegt wird, wann du die Serviette benutzt und. Aber wir geben auch Tipps zu Smalltalk. Wir geben Tipps, was zu Tisch angesprochen werden sollte, was aber nicht. Was die totalen Red Flags sind im Miteinander und was im Gegenteil dazu die Green Flags sind, nämlich für ein gutes Miteinander am Tisch sorgt. Und hier ist genau die Krux. Hier haben wir einen Spiegel der Gesellschaft. Wenn wir sehen, wie unsicher und unsouverän Menschen im Miteinander geworden sind, und ich bekomme so oft Nachrichten von Menschen, die sagen, boah, ich bin es gar nicht mehr gewöhnt, diese Energien, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wie ich mich verhalten soll zu Tisch, ich weiß gar nicht, wie ich Smalltalk anfange, ich fühle mich so unsicher. In der Gesellschaft, in dieser Gesellschaft, in jener Gesellschaft, in allen Gesellschaften. Und das macht Knigge, dass du dich souverän auf jedem Parkett der Welt bewegen kannst, Etikette halten kannst, dich selber wohlfühlen kannst und eine angenehme Konversation über den ganzen Abend zum Beispiel als Gastgeberin gestalten kannst, sodass die Menschen auch immer wieder im Reden sind, dass es keine Pausen gibt, die unangenehm werden, wo man nicht mehr weiß, was man sagen soll. Und natürlich spielt hier auch meine Ausbildung in der Rhetorik sehr rein. All das, was so im Laufe meines Lebens, was ich da selbst an Workshops genommen habe, selbst an Seminaren mir gebucht habe, selbst an Erfahrungen, teuer bezahlten Erfahrungen natürlich gesammelt habe, spielt jetzt den Menschen sehr in die Karten, die uns wiederum buchen. Denn Knigge, Rhetorik, Unternehmertum und auch Gastgeber sein ist das, was wir ja tagtäglich tun, plus die hohen Ausbildungen, die wir genossen haben. Und hier merken wir, wie sicher und souverän Menschen aus zum Beispiel einer vor 15 Jahren sehr ungewöhnlichen Weihnachtsfeier zu Knigge gelernt haben und mitnehmen. Ja, und das zusammengefasst und ein bisschen erweitert um weitere Beispiele, ja, wie man schon das Abstimmen zu einem Event machen kann, wie man das Abstimmen auch im Team nochmal fördert, zu dem, was zum Beispiel zum Sommerfest, zum Weihnachtsfest, zum Jubiläum gemacht werden kann. Das sind alles ganz spannende Themen, worüber ich am Mittwoch referiert habe. Am Mittwochabend nach dieser Veranstaltung ist dann eine liebe Freundin zu mir gekommen und wir sind gemeinsam nach Forchheim gefahren, weil wir, naja, wir dachten uns so ganz blauäugig, ach weißt du, Forchheim, das ist auf jeden Fall schon mal Süden. Von Forchheim könnten wir dann ja weiterfahren nach Verona. Gesagt, getan, wir hatten einen Plan, der dann noch ein bisschen aufgepimpt wurde, wie wir in den 90er Jahren gesagt haben, hätten, nämlich durch Kitzbühel und Ischgl, also eine verrückte Fahrt. Aber lass uns erst einmal über den Donnerstag reden. Am Donnerstag war ich bei Hegele, das ist eine große Logistik und Spedition in Forchheim für das Wirtschaftsministerium. Da an diesem Tag war Logistik ist weiblich, ein ganz besonderer Tag im Laufe des Jahres, der nochmal gefeiert wird. Denn ja, Logistik ist weiblich, auch das ist eher ungewöhnlich. Spedition Logistik ist eher männlich besetzt. Und ich kenne es ja auch aus meinen Erfahrungen als Metzgergeselle, wie es ist, in einem solchen Beruf erst einmal, in einer Männerdomäne, erst einmal Fuß zu fassen. Erst einmal sich so viel Achtung, Haltung und Souveränität anzueignen und aufzubauen, dass Männer, die vielleicht sogar noch eine ganze Portion älter sind als du, auf dich hören. Und in diesem Zusammenhang habe ich dann zwei Workshops gegeben an diesem besagten Donnerstag mit zweierlei unterschiedlichen Gruppen und da ging es um Haltung, um Souveränität mit weiblicher Energieführung. Also die Führungskräfte in der Spedition und in der Logistikbranche die weibliche Herangehensweise zu präsentieren. Wir haben uns weibliche Vorbilder angesehen, ganz fernab, weil es einfach um Führung geht. Dürfen wir nicht mehr nur an die Führungspersönlichkeiten denken, die wir sofort im Kontext in unserem Kopf auftauchen sehen. Ja? Führungspersönlichkeiten sind nicht mehr nur Unternehmer, die eine Firma führen. Führungspersönlichkeiten sind, und jetzt haue ich dir ein paar, ach, ich würde es gar nicht sagen, Influencer, Meinungsbilder. Aufklärer um die Ohren, die du vielleicht schon mal gehört hast, vielleicht aber gar nicht kennst. Denn diese Influencer, diese Meinungsbilder, diese Menschen sind Digital Creator. Das sind Menschen, die auch führen, die Hunderttausende oder auch Millionen führen. Das sind Frauen, die mit ihren jungen Jahren einen TikTok-Channel aufbauen und Millionen Follower haben, weil sie zum Beispiel über die weibliche Sexualität sprechen und sagen, das hast du in der Schule nicht gelernt, ich zeig dir das und das ist wichtig für dich und. Und das gibt's gar nicht nur in diesem spezifischen Feld, sondern zu allem. Egal, ob es Marie ist, tatsächlich auf TikTok mit ihrem Aufklärungskonto. Ob es Saschka ist als Meinungsbilder, die Unterschiedliches aufdeckt, die tatsächlichen Influencer, wo sie sich eben nicht zu zugehörig fühlt, aufdeckt und sagt, meine Güte, die verkaufen euch hier Schwachsinn. Ob es Alicia Joe ist oder. Es gibt so viele weibliche, starke Vorbilder, Führungspersönlichkeiten, die fernab von denen existieren, was wir als eigentliche Anführerin, Führungspersönlichkeit sehen würden. Was haben diese Menschen alle gemeinsam? Was haben diese Frauen alle gemeinsam? Die schaffen einen Safe Space. So wie Taylor Swift. Taylor Swift sagt ganz klar, hier sind wir im Wir. Das hier ist euer Safe Space. Und genau das ist es, was Frauen in ihrer weiblichen Führungsposition schon immer tun. Mal ganz ehrlich, also mein härtester Kritiker und da, wo ich am meisten reingebe, ob das ein Fördern ist, ein Fordern ist, ein Führen ist, ein Austandieren ist ein Miteinander, es ist mein Kind. Und natürlich ist das die extremste, für mich Naturgewalt, die extremste, das extremste im besten Sinne und höchstrangigste Führungsmöglichkeit, die wir im Laufe unseres Lebens bekommen. Und jetzt sagst du vielleicht, weißt du, ich bin gar keine Mutter. Ja, das macht nichts, aber du bist Frau, du hast es in dir. Und genau das haben wir erarbeitet. Wir haben die, also als Frau, wo es immer noch heißt, wir brauchen Female Leadership, muss hochgehalten werden. Es ist immer noch so, dass Frauen in weniger Führungspositionen sind. Es ist immer noch so, dass Frauen weniger verdienen, dass Frauen genau dies, eine Führungspersönlichkeit zu sein, eine Führungsposition einzunehmen, nicht zugetraut wird, gerade in Männerdomänen oder gerade in Firmen und in Unternehmen und in Berufsklassen, die typisch männlich sind. Total egal, worüber wir hier reden, ob das eine Spedition ist, ob das das Metzgertum ist oder ob das der Schminksalon ist, den wir wahrscheinlich alle gerade als typisch weiblich abstempeln würden. Wir als Führungsperson haben als Frauen das Natürlichste. Wir haben Natural Leadership, weil wir dazu geboren sind, unsere Kinder an die Hand zu nehmen, zu fördern, zu fordern, zu führen. Zu lieben, sorgsam sein, streng zu sein, ausgeglichen zu sein, die Welt zu erklären, die Welt zu zeigen und sie zu starken Persönlichkeiten zu machen. Also wenn das keine natürliche Führungskraft ist, dann weiß ich es auch nicht. Darüber habe ich dann ja in diesen zwei Workshops nicht nur referiert, sondern das sagt der Name Workshop schon, der ja ausschlaggebend ist für das Tun. Frauen führen natürlich anders. Frauen haben eine vollständig andere Herangehensweise, nämlich die natürliche, für uns die natürliche Führung. Und genau das haben wir in den Workshops erarbeitet, sodass ich natürlich die Frauen habe auch vorkommen lassen, vor Publikum sprechen lassen, weil wir uns ja immer eher zurücknehmen, als dass wir jetzt die Bühne stürmen. Wir haben erarbeitet mit jeweils ungefähr 20 Frauen, also pro Workshop insgesamt waren es dann circa 40, ein bisschen weniger, haben dann erarbeitet, wie möchte ich eigentlich sein? Was steht für mich? Wofür stehe ich? Und da gibt es ja so viele Adjektive, liebevolle Strenge, stehe ich für Klarheit, stehe ich für Miteinander. Was sind eigentlich die typischen Führungsstile von damals gewesen? Wir haben Übungen dazu gemacht, zu männlicher und weiblicher Energie, wenn es denn so etwas überhaupt gibt. Was ist eher typisch männlich, was ist eher typisch weiblich? Und dabei kam raus, wie erschreckend eigentlich. Oder, dass das, was früher die Autorität war, heute ein auf Augenhöhe ist. Von Ergebnisdruck zu lernorientiert, ja, also was die Führung früher war, nämlich mit einem großen Ergebnisdruck. Heute haben wir ein lernorientiert Sein. Was würde die Führung zeitlos sein? Klar in der Erwartung. Von autoritär zu kooperativ, Führung zeitlos, konsequent. Von Titel fixiert von Führung früher, Führung heute, Präsenz durch Haltung. Führung zeitlos, Glaubwürdigkeit. Und jetzt kannst du einmal für dich selber erleben, was du eher unter männlich und unter weiblich verstehen würdest. Und hier zeigt es sich ganz, ganz klar, dass wir in einer sehr weiblichen, geprägten, in der natürlichen Führungszeit leben. Dass es sich also einpendelt in ein gewisses Miteinander, wo nicht ausgeschlossen ist, dass einer den Ton angibt. Aber wie? Dialogisch oder eben eher autoritär? Statusorientiert oder eher wirkungsorientiert? Hierarchisch oder eher nachvollziehbar? Und du merkst schon aus diesen Adjektiven, die ich gerade genannt habe, ob es ein kooperativ ist, ob es nahbar ist, ob es ist, ein Vorbild zu sein, konsequent zu sein, dialogisch zu sein, verlässlich zu sein. All das sind natürlich auch Adjektive, die uns selber beschreiben in unserer Führungspersönlichkeit, egal ob es in der Führungspersönlichkeit unseren Tieren gegenüber geht, unseren Kindern gegenüber geht, ob eine Firma mit einem Mitarbeiter gegenüber geht oder ob es ein Riesenunternehmen, ja, ein Konzern ist mit 40.000 Mitarbeitern oder ob es ein TikTok-Kanal ist mit 300.000 Followern. Alles, was wir besprechen, muss neu gedacht werden, nämlich in der weiblichen, eher natürlichen Führung. Und eins möchte ich noch mitgeben, ich habe ja die Damen zu allem auch selbst referieren lassen, denn auch das ist eine Sache, die wir Frauen uns oft selbst nehmen, dass wir nicht nach vorne gehen und sagen, ich bin und das ist und das wünsche ich mir, sondern das ist auch eher so ein Männerding, sich vor allen hinzustellen und wir würden sagen zu protzen. Und ich habe gemerkt bei den Frauen, wie sich alle einmal vorne auf der Bühne vorgestellt haben, war das ein ganz anderes Vorstellen, eine ganz andere Haltung, eine ganz andere Intention, weil da ging es um uns. Jeder sollte sich selber vorstellen, was wir immer sofort irgendwie mit narzisstisch verbinden oder mit, oh, ich weiß auch nicht so, wie ich sagen soll. Und dann sage ich dir, was da der Unterschied ist. Danach haben die Damen ausgearbeitet, was ihr persönlicher Führungsstil ist und haben das abgeschlossen und dafür stehe ich. Und du kannst es dir nicht vorstellen, wie anders die Präsenz war, wie sehr sie das tun, anders als sich selber hochhalten konnten, welche Haltung sie hatten, welche klare Stimme sie hatten, wie sie aussagekräftig mit Gesten unterstützt haben, wie das Wort, ich möchte mutig sein zum Beispiel, denn wenn wir etwas aussprechen, dann kommt es nicht zuerst bei den anderen an. Es schallt erstmal in unseren eigenen Körper. Und durch diese Adjektive, die die Damen sich erarbeitet haben, welcher Führungsstil bin ich eigentlich? Wie möchte ich sein? Und wie diese Worte dann in sich selbst schallen, in unserem Körper verharren und durch die Resonanz dann natürlich auch etwas in uns bewegen und dann ausgesprochen werden. Und mit dem Aussprechen dieses ganze Klingen nochmal in unserem Körper hoch und runter geht, das macht eine aufrechte Haltung. Und wie sehr der Unterschied zu der eigenen Vorstellung war, Achtung Ego, Achtung Ich, Achtung für viele narzisstisch, wenn ich jetzt hier so über mich selber in höchsten Tönen spreche, aber einfach, damit du den Unterschied einmal, wie prägnant mir das so aufgefallen ist und wie nicht überraschend, aber wie sehr ich das jedes Mal wieder feiere, wenn das gemacht wird, diese Übung. Wenn Frauen über sich selber reden, reden sie ganz anders, als wenn sie über das große Ganze reden und ihr Tun reden. Und das ist so wichtig, dass du, wenn du dich selber vorstellst, schon mit einbringst, wofür du stehst. Zum Beispiel in der Führung, weil es dir Haltung gibt. Ach, ich könnte noch so lange darüber weiterreden. Das ist eine Übung, die ich dir gerade vorgestellt habe. Wir hatten so viele. Wir haben auch erarbeitet, welchen Führungsstil wir haben. Beige, Türkis und so weiter. Und auch das ist so interessant, sich selbst zu sehen und auch zu sehen, wie die Firma damit zusammenspielt. Es ist unglaublich. Aber lass mich einmal zum nächsten Thema kommen. Wir sind dann nämlich anstelle direkt an dem Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr waren die Workshops zu Ende und wir sind aus Forchheim weitergefahren, um uns ein paar schöne Tage dran zu hängen und ja auch die ein oder andere Airbnb-Wohnung zu besichtigen für unser Airbnb-Business. Und so haben wir gedacht, weißt du was, sollen wir jetzt echt nach Verona komplett durchfahren oder wollen wir einen Zwischenstopp machen? Dieser Zwischenstopp war in Kitzbühel und es hätte nicht schöner sein können, wirklich nach diesen anstrengenden Tagen, die wir vorher hatten, wo wir wirklich bis zur letzten Minute gearbeitet haben, dann rein ins Auto und auch mit, weißt du, es ist ja etwas anderes, ob du so einen Workshop das allererste Mal in fremder Umgebung gibst oder ob das etwas ist, was bei dir im deinem Safe Space stattfindet, ein Workshop, den du schon 100 Mal gegeben hast, ein Catering, das du, wo man dich nachts verwecken kann, dass du aus dem FF legst. Ja? Also es ist natürlich schon etwas anderes und dieser Spannungspegel und Adrenalinpegel, auf den ich total stehe, ist herausfordernd. Also bis zur letzten Minute gearbeitet, alles eingepackt und los von Forchheim nach Kitzbühel. In Kitzbühel sind wir dann zur Bar gegangen, hatten einen, ich kann es nicht anders sagen, perfekten Abend an dieser Bar mit einer grandiosen Klavierspielerin, wo Nathalie, meine Freundin und ich uns gefragt haben, wie kann das denn sein, dass so jemand nicht berühmt ist? Ja, und dann siehst du irgendwie, weil sie konnte nicht weniger als die Menschen, die durch Fernsehshows berühmt werden. Sie konnte so viel mehr. Und sie hat Klavier gespielt, sie hat dazu gesungen, sämtliche Lieder. Also auch nicht nur eine Richtung, dass du sagst, okay, die kann halt, keine Ahnung, Rock-Pop richtig gut, alles andere ist doof. Nein, sie hat alles abgedeckt mit einer unfassbaren Stimmenvielfalt, Haltung und dazu noch einer Präsenz und Authentizität. Super. Das war dann unser Donnerstagabend in Kitzbühel, den wir sehr genossen haben. Und dann war natürlich zu ziemlich zeitnah auch Schlafen angesagt. Am nächsten Tag sind wir relativ früh aufgestanden, weil wir noch das Wellness mitnehmen wollten und das großartige Frühstück und sind dann auch schon natürlich auf den Berg gefahren. Also Kitzbühel ohne auf den Berg zu fahren geht ja überhaupt gar nicht. Sind durch die Stadt geschlendert. Ich weiß jetzt nicht mehr, was wir zuerst gemacht haben, weil es so viel war. Und das war ein ganz wunderbarer Seelentag. Es war kein Urlaubstag, es war ein richtig toller Seelentag. Von Kitzbühel sind wir dann weiter losgefahren an diesem Freitag nach Verona, also hatten noch nicht mal 24 Stunden in Kitzbühel, sind losgefahren nach Verona und sind dort abends angekommen, sind in eine mini, authentisch kleine Pizzeria gegangen, ich weiß nicht, vielleicht mit 5 Tischen, also ursprünglich Italien. Auch das hätte besser nicht sein können. Mit wenigen Gerichten auf der Karte, aber mit guten Gerichten. Mit keinen polierten Gläsern, aber mit ehrlichen Gläsern. Mit keiner High-Level-Ausstattung des Geschirrs und schon gar keine Apparatur an Besteck. Jedoch liebevoll, authentisch, nah. Es war, ich kann es nicht anders sagen, auch das war ein großes Erlebnis an diesem Abend in Verona. Und am nächsten Tag haben wir uns dann ein paar Airbnbs angeschaut, die wir eventuell übernehmen könnten und sind dann, und das war echt nicht viel von der Zeit, wir konnten noch Zeit in Verona genießen. Wir konnten diese wunderschönen Bauten besichtigen. Und ich meine gar nicht jetzt die Arena, ja auch an dem Samstag, aber du gehst durch diese historische Stadt und egal wo du hinschaust, siehst du bunte Häuser, besondere Fassaden, kleine Balkone und großartige Architektur und das nicht nur in den Bauten, die natürlich auch wegweisend für Verona sind, wie die Arena, wie der Balkon von Giulietta, sondern diese wunderbare Architektur, diese wunderbaren kleinen Gässchen, diese starke, man kann es nicht sagen, Schönheit der Geschäfte, das Ursprüngliche, das Natürliche und die kleinen Lädchen, das war zauberhaft, das war zauberhaft. Und dadurch, dass, das ist ja auch, oh, das ist ja total meine Stadt, ich mag ja Wasser und Berge, ne? Also Meer und Berge oder Berge und Meer oder Flüsse oder Seen und Berge. Und das hat Verona natürlich auch. Du kannst in eine Richtung schauen und siehst Berge und du gehst aber an dem Edge vorbei. Und diese Stadt, du kommst immer wieder an Brücken, über Brücken, die dich in eine andere Zeitgeschichte von Verona, vielleicht auch in eine andere Zeitgeschichte von dir selbst versetzen, wo andere Gebäude dann das Straßenbild ausmachen, wo ein anderes Viertel die Gastronomie doch anders aussehen lässt. Und das zu sehen, war bezaubernd. Wir haben also unsere Runden gedreht, die kleinen Märkte besucht, die Architektur bewundert, sind mit dem Hop-on-and-off-Bus gefahren und haben uns alles noch einmal aus einer anderen Perspektive angesehen und hatten dann unseren Ausstieg an der Arena di Verona und haben uns den schönsten Platz gesucht, ganz vorne mit weißem Tischtuch, in der Sonne bei 24 Grad, bei bestem Miteinander, bei lautem italienischem Sprechen, Lachen, Fühlen, Essen. Und dann hat uns eine Nachricht erreicht, eine Sprachnachricht, in der du den Tod hören konntest. Ich kann es nicht anders sagen. Roswitha, eine langjährige Mitarbeiterin von uns, ist verstorben am Samstag. Und wir haben eine Nachricht bekommen von ihrer Tochter. Ich möchte nur sagen, Roswitha kommt ins Krankenhaus, sie kämpft gerade um ihr Leben. Und diese Panik in dieser Stimme, diese wenigen Worte haben den Tod überliefert. Ich kann es nicht anders sagen. Je mehr ich darüber nachdenke, ist das wohl eine ganz besondere, eine ganz bestimmte Energie, die ich leider nicht zum ersten Mal in meinem Leben gehört habe, die todbringend ist. Und das war um 16.40 Uhr. Wenig später, um 17.40 Uhr, habe ich eine weitere Nachricht bekommen, der besagte, wir wissen noch nicht, was los ist. Mama ist jetzt im Krankenhaus. Und wenige Minuten später, es muss kurz nach 18 Uhr gewesen sein, habe ich dann keine Sprachnachricht mehr bekommen, sondern das geschriebene Wort, sie ist tot. Und diese, weißt du, wenn du in dem Moment bist, und das kennst du bestimmt, das nimmt einen natürlich mit und du bist erschüttert. Und wie unwirklich diese Szene war, merke ich erst jetzt, wenn ich ein paar Tage später versuche, objektiv draufzuschauen. Wenn ich draufschaue, wie wir an diesem wunderbaren Platz voller Lebensfreude, voller Lebensenergie saßen, gegenüber der Arena di Verona, in der Millionen Leute spielen, Menschen Glück bringen und das, den Augenblick feiern, das Leben feiern. Denn für nichts anderes steht dieses Bild für mich, für nichts anderes und für keinen anderen Ort, den ich je in meinem Leben besucht habe, steht die Arena di Verona mit diesen wunderbar kleinen Bistros, Restaurants, mit den kleinen Geschäften, wo ursprüngliches Olivenöl verkauft wird, mit lachenden Frauen, dunklen Haaren, mit Italienerinnen, die graziler nicht sein könnten, mit Stöckelschuhen, mit wallenden, luftigen Sommerkleidern, mit in der Stadt der Liebe. Nichts repräsentiert für mich so sehr Leben wie dieser Platz. Kein anderer Platz der Welt, den ich je besucht habe, war für mich so sehr Leben, lebensfroh, Leichtigkeit und im Moment sein, wie genau dieser Ort. Und weißt du, wir hätten ja überall sein können zu diesem Zeitpunkt, wo uns diese furchtbaren Nachrichten erreicht haben. Aber wir waren da, an diesem Ort, den ich mit einer unglaublich lebensfrohen, mit einer unglaublich spirituell tiefsinnigen, mit einer Wahnsinnsfrau, ich kann es nicht anders sagen, an dem Ort verbracht habe, der für mich das Leben symbolisiert. Und wie abstrakt, illusorisch und nicht fassbar es für mich ist, dass wir an diesem Ort saßen und uns diese Nachrichten erreicht haben, auf dem Platz des Lebens. Also das ist für mich immer noch nicht greifbar. Und ich möchte schon sagen, denn Roswitha war für uns eine sehr nahe Anvertraute. Roswitha war nicht nur Mitarbeiterin. Roswitha war Freundin. Roswitha und wir, also wenn ich wir sage, sage ich meine Mama und ich, hat uns ernsthaft begleitet im Leben. Und ernsthaft meine ich, sie ist durch alles mitgegangen. Sie ist Freundin, sie ist Bekannte, sie ist Mitarbeiterin, sie ist im Wir. Roswitha war loyal, Roswitha war da, Roswitha hat im Wir gehandelt und nicht im Ich. Roswitha war gerade, ich weiß nicht, einen Monat, ich glaube weniger als einen Monat da, als der Vater von meinem Kind gestorben ist. Das prägt. Und so sind wir privat und persönlich auch durch gleiche Schicksalsschläge verbunden gewesen. Denn auch sie hat damals den Vater ihrer Kinder so früh verloren. Roswitha hat gewirkt und Roswitha war weise. Und Roswitha wird uns immer in Erinnerung bleiben. Und ich kann dir sagen, dass Roswitha genauso gestorben ist, wie ich diesen Platz des Lebens begriffen habe, vor der Arena di Verona, nämlich mitten aus dem Leben gerissen. So wie uns diese Nachricht erreichte, so wie ihr Tod passiert ist, es ist einfach aus dem Leben gerissen. Und ich kann dir auch sagen, dass diese unglaublichen Energien, die Energien von Nathalie, die Energien dieser Verona, die seit Aberjahrhunderten dort steht, dieser Platz des Glücks auffangend wirken. Und ich gehe mit den Gedanken, so müsste ein Friedhof sein. Und genauso schwer, wie es mir jetzt fällt, die Brücke zu schlagen aus diesem denkwürdigen Augenblick mit all den Gefühlen, die da drin leben und gestorben sind, mit jedem Atemzug, den wir dankbar sind, den wir nehmen und den wir geben, um Roswitha und dass wir sie kennen durften. Dass sie so eine Bereicherung für das Gute im Menschen war, als Erinnerung, dass es genau das gibt. Genauso schwer fällt es mir gerade, diese Brücke zu schlagen zu den weiteren Tagen. Und trotzdem, das Leben ist dort weitergegangen. Wir haben wunderbar gegessen auf diesem wunderbaren Platz. Wir haben uns eine Vorspeise bestellt und wir haben uns ein Aperitif bestellt und wir haben auf Roswitha angestoßen. Wir sind dann zu unserem Airbnb und haben dort unsere ganzen Sachen, die wir für unsere Liebsten gekauft haben, abgestellt, sind wieder zurück mit unserem Hop-on-and-off-Bus und haben ein großartiges Abendessen genossen an diesem ehrfürchtigen Platz. Und auch da hat Nathalie ich war gar nicht auf die Idee gekommen, nochmal zu diesem Platz zurückzufahren. Und auch da hat Nathalie dann gesagt, ja, dann können wir ja wieder dahin fahren, dann können wir da essen. Und das war so richtig. Das war so richtig, dass wir dort gegessen haben, dass wir dort an diesem Platz des Lebens dieses in Verona und für Roswitha letzte Abendmahl eingenommen haben. Was unfassbar genau eine Woche vor dem Ostersamstag liegt. Am nächsten Tag haben wir früh unsere Sachen gepackt. Wir hatten dann vor, um 10 Uhr auf der Autobahn zu sein. Das hat geklappt. Wir waren um 9.40 Uhr dort und sind dann von Verona aus losgefahren, kurz entschlossen, einen Tag vorher gebucht, weil wir uns gedacht haben, okay, am nächsten Tag, wir haben alles gesehen in Verona, wir sind überall rum, am nächsten Tag soll es regnen, bleiben wir noch einen Tag hier oder was machen wir? Und dann haben wir gesagt, weißt du was? Wir fahren nach Ischgl. Und Ischgl, ey, wir sind 6 Stunden gefahren, wegen diesen Mautstationen andauernd. Fahrzeit eigentlich 4 Stunden. Wenn da keine Mautstationen wären. Ne? Also mit Mautstationen sind wir 6 Stunden gefahren. Ich bin so froh, dass wir das nicht in einer Tour nach Hause gemacht haben. Das war noch so ein Benefit dazu. Wir sind also irgendwann um 16 Uhr angekommen in unserem kleinen Hotel, was wir uns gebucht haben in Ischgl und wollten dann ins Städtchen gehen. Und Ischgl ist so anders, als ich mir vorgestellt habe. Landschaft traumhaft, wunderbar. Aber das ist ja Ballermann nur im Schnee für sehr Reiche. Das ist ja ganz anders. Ich habe gedacht, das wäre so ein kleines, nettes Städtchen, so ein historisches, vielleicht wie Kitzbühel. Und natürlich fährst du dann hoch und kannst ein bisschen Ski laufen oder machst oben ein bisschen Après-Ski oder. Nee, also ja, kannst du auch. Tatsächlich ist Ischgl, aber es ist einfach anders, als ich gedacht habe. Es ist so ein Partyort, richtig cool gemacht. Du fährst von der Piste in die Bar, kann ich auch nicht anders sagen. Das heißt, es endet nicht irgendwo und du musst noch irgendwo hingehen, sondern die Skipiste endet am Ballermann, wollen wir es mal so sagen. Sicherlich gehobener, sicherlich aber auch mit der gleichen Musik und ohne schönes historisches Städtchen. Wir sind dann ein bisschen, also haben uns auch da natürlich alles angeschaut und haben uns aber entschlossen, nicht in eine Ballermann-Kneipe zu gehen, die auch Essen anbietet. Und auch das war sehr gehoben. Also die hatten es war halt einfach eher so eine Kneipenstimmung, ja, auch wenn die ein Chateaubriand für 70 Euro auf der Karte hatten. Wir haben uns entschlossen, ein bisschen weiter zurück zu gehen und sind dann in ein schönes, kleines, schon wieder italienisches Restaurant gegangen, haben da aber ganz klassisch Kässpätzle und Wiener Schnitzel gegessen. Und dann war dieser Tag einfach auch schon um in Ischgl. Wir haben nicht zusammengesessen, wir haben uns miteinander philosophiert, ausgetauscht, wir haben Unglaubliches, wir sind das erste Mal zusammen verreist und das war ja jetzt auch keine leichte Tour. Wir sind das erste Mal seit 20 Jahren, dass ich sagen kann, wir hatten engere und tiefere Gespräche und ich finde, das ist auch eine ganz weibliche Energie. Du kannst sofort in die Tiefe gehen, du kannst sofort im Miteinander gehen und kannst ganz vieles Oberflächliche einfach beiseite lassen und direkt einsteigen. Das heißt, wir haben uns vor über 20, ich glaube es sind 25 Jahren, habe ich mit Nathalie, sie ist Personal Trainerin, Yoga-Lehrerin, habe ich mit ihr trainiert, um in mein Hochzeitskleid zu passen. So haben wir uns kennengelernt. Und wie es so geht, waren wir dann halt noch über Facebook verbunden. Und dann haben wir über Facebook von der einen, die andere von der nächsten und so immer so ein bisschen mitbekommen, haben aber gar keinen Kontakt gehabt, obwohl nicht viele Kilometer zwischen uns sind. Und sind dann bin ich vor 4-5 Wochen zu ihr in den Yoga-Unterricht wieder gegangen, haben uns also nach diesen Jahren auch sofort wieder richtig gut verstanden. Und dann habe ich sie einfach gefragt. Und Nathalie hat einfach ja gesagt, lass uns zusammen fahren. Und ich hätte mir keine bessere Freundin, Reisebegleiterin, Seelenmenschen vorstellen können für diese Tour in Verona und alles, was da noch zwischendrin war. So, du merkst, wir sind jetzt mittlerweile bei dem Sonntagabend angekommen, Sonntagabend in Ischgl. Das heißt Donnerstag Forchheim, Freitag Kitzbühel, Samstag Verona, Sonntag Ischgl, Montag Deutschland zu Hause. So haben wir es dann gemacht. Wir sind irgendwie, 10 Uhr losgefahren, waren um 18 Uhr hier in Deutschland. Das hat perfekt gepasst. Süden, wunderbare Autobahnen. Wir sind toll durchgekommen. Es gab bis zu Nordrhein-Westfalen keine Baustelle, kein Stau und keine hubbeligen Wackelpisten, die sich hier Straßen schimpfen. Und so endet nicht nur diese Reise, diese denkwürdige Reise, in der Inhalt für ein ganzes Leben steckt, mit all den Emotionen, Gefühlen, tiefsinnigen Austausch, mit all den Erkenntnissen über 25 Jahre hinweg, die Nathalie, die ich gesammelt habe, die wir gemeinsam auf unterschiedliche Weise gesammelt haben, wo so viele Gleichheiten bestehen, die wir rückblickend sicherlich auch durch die Meinung, durch die Erfahrung des anderen objektiv betrachten und verarbeiten konnten. Und so endet auch dieser Podcast heute. Ich danke dir sehr, wenn du noch dran bist bei diesem fast 50 Minuten Podcast. Es war eine Reise, eine richtige Reise. Es war kein Urlaub, es war Leben.